Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung.
Aber dann hat sich das halt immer weiter entwickelt, dass wir gemerkt haben, es ist, glaube ich, doch ein spannender Deal. Der Einkaufspreis ist sehr gut. Wir müssen nahezu kein EK mit reingeben, weil die Bank uns 110% finanziert und das auch noch in der heutigen Zeit. Der Sanierungszustand war in Ordnung. Wir müssen da jetzt noch was machen. Wir haben da jetzt auch schon einiges von dem Kapital, was wir von der Bank noch mitbekommen haben, auch schon reinvestiert. Aber man muss sagen, diese Mietentwicklung ist jetzt erstmal nur über die Leerstandsbehebung gewesen. Also wir haben noch nichts gemacht. Es ist noch heute noch kein Mieterstrom drauf. Dafür haben wir den Deal erst zu kurz. Es ist noch keine Miete entwickelt worden. Es ist sonst nichts gemacht worden. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwo dann bei 14%. Und dann beginnen wir aber eigentlich erst mit der richtigen Entwicklung. Also dann beginnt erst wirklich, Werte zu heben und nicht nur Leerstand zu beheben.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Niklas war vor 3 Jahren noch Azubi, hat sich überlegt, jetzt wäre es doch cool, sehr früh mit Immobilien zu starten, hat sich ein paar Ziele gesetzt, war damals auch bei uns im Podcast mit seinem ersten Mehrfamilienhaus. Die Ziele musste er mittlerweile von der Wand abkratzen, weil er sie outperformed hat, kann man glaube ich sagen. Hat jetzt 114 Einheiten aufgebaut im Co-Invest, auch mit seinem Papa, was eine super spannende Geschichte ist. Und haben nebenbei auch unternehmerisch einiges gemacht. Die Phase 2023 war sehr spannend, als es dann schwierig war mit den Zinsen. Deshalb glaube ich, eine sehr tolle Geschichte, die wir heute erzählen dürfen. Hallo Niklas.
Hallo Marco. Ja, danke für das Intro schon mal.
Ja, sehr, sehr gerne. Lass uns einen kleinen Wrap-up machen. Ich gehe davon aus, nicht jeder hat die Podcast-Folge Nummer 280, glaube ich, oder 283 oder so noch im Ohr. Wir sind jetzt irgendwie bei an die 600 Podcast-Folgen bald. Deswegen gib uns doch nochmal eine Summary. Wie war dein du warst 21 Jahre alt, wie war dein Start in die Immobilien?
Ja, also tatsächlich war das gar nicht so wirklich mein Ziel ursprünglich, in die Immobilienwelt so einzusteigen. Ich habe vorher viel mit Aktien, ETFs etc. gemacht und habe gesagt, okay, diesen Anlagehorizont willst du für dich aufschließen. Und dann kam so dieses erste Corona-Loch und ich war damals auch im Vertrieb tätig in meiner Ausbildung. Da war sehr, sehr viel zum Erliegen gekommen. Das heißt, man hatte auf einmal viel Zeit und ich habe dann überlegt, ja, was machst du jetzt mit dieser Zeit? Und habe halt gesagt, okay, dann gehst du jetzt in dieses Asset noch rein, was du noch gar nicht für dich einschätzen kannst. Und bin eigentlich mit dem Ziel gestartet, hey, lass doch mal irgendwann mal eine Wohnung kaufen und das so als Altersvorsorge aufbauen. Und so bin ich dann reingestartet und habe nach den ersten Objekten gesucht. Und als wir das Interview hatten, habe ich bestimmt schon mich so ein Jahr, dreiviertel, ein Jahr oder sowas auf die Suche begeben, war bei vielen Besichtigungen, habe geschaut, wie ist so der Markt, habe mich in ein, zwei Zielmärkte so reingearbeitet. Und dann kamen halt die ersten ein, zwei Projekte relativ zeitgleich rein und waren dann auch so gut. Und ich konnte es zu dem Zeitpunkt dann Gott sei Dank auch so einschätzen, dass wir da direkt reingestartet sind.
Ja, cool. Wie hat sich das angefühlt? Also ich war bei meiner ersten Besichtigung 29 Jahre alt. Ich kam mir schon recht komisch vor bei der Besichtigung, obwohl es eine kleine Wohnung war. Aber ich war da mit meinem Klemmbrett unterwegs und habe 80 Checklistenpunkte dabei gehabt, habe Rollläden ausprobiert, hoch und runter zu machen, was ein ziemlicher Quatsch eigentlich ist, um eine Immobilie zu bewerten, aber es war ein merkwürdiges Gefühl. Ich war schon 29, war schon quasi Führungskraft im Konzern und schon so, jetzt mit 21, du hast das einfach gemacht, wie hat sich das angefühlt?
Ja, also ich meine, brauche ich dir auch nichts sagen, wenn du mit 21 da reingehst, du hast natürlich ein anderes Selbstverständnis als jetzt, sage ich mal, nach den Jahren, wo ich auch einen gewissen Track Record aufbauen konnte, wo Dinge geklappt haben, wo du dir selber sicherer geworden bist über die Projekte. Das heißt, natürlich vom ganzen Auftreten, vom Selbstbewusstsein und dann noch von dem Aussehen, dass du erst 21 bist, hast du natürlich erstmal eine Hürde mehr zu nehmen in den Besichtigungen als vielleicht dann der andere Investor, der reinkommt und sagt, hier, ich habe die Finanzierung safe. Das heißt, das war natürlich schon ein Thema, aber für mich ist ganz generell Netzwerk ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, ich habe am Anfang auch gesagt, das ist eine Schwäche, die ich jetzt habe und die kann ich nur kompensieren, wenn ich ein sehr enges Verhältnis zu dem einen oder anderen Makler habe. Und deswegen sind auch die ersten beiden Deals, ich will nicht so tun, als wenn jeder gute, krasse Deal irgendwie off-market kommt, aber da war es tatsächlich so, dass die dann auch off-market kamen. Auch wenn danach viele On-Market waren, ne? Also ich will immer nicht den Eindruck erwecken, dass alles immer nur Off-Market passiert, aber deswegen ist es schon eine Sache gewesen, die man kompensieren musste, und wir hatten im Vorgespräch ja kurz gesprochen, für den Kontext auch ganz wichtig, ich habe bei den ersten Wohnungen, die ich gesucht habe, alleine gesucht, und es ist dann aber relativ schnell auch dazu gekommen, dass ich mit meinem Vater gesprochen habe, hey, du hast ja auch einen Immobilien-Background, wir hatten noch ein Familienunternehmen in der Richtung, was eigentlich im Immobilienbereich sehr, sehr stark zurückgefahren hatte, weil mein Vater sehr viel mit Unternehmensberatung gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und wir haben dann gesagt, okay, dann lass doch das gemeinsam machen. Ich kam aus der Ausbildung, hatte zwar einen kleinen Kapitalstock, den ich mir da irgendwie aufgebaut habe, aber auf jeden Fall nicht in der Größenordnung, um da mehr als eine Wohnung irgendwie zu kaufen. Und er mit seinem Alter hätte vielleicht nicht mehr die günstigsten Tilgungen bekommen, weil die dann einfach hätten schneller das abzahlen wollen. Und so haben wir uns dann auch zusammengetan und haben gesagt, dass das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Beziehung ist, weil der Trust und das Vertrauen von vornherein sehr weit oben ist. Und somit war das eine Mischung aus Arbeit, dann natürlich die Erfahrung mitzunutzen und dann sozusagen den gemeinsamen Track Record aufsummiert irgendwie dann für die ersten Projekte zu nutzen.
Ja, ja, ja. Was war deine Investitionsstrategie? Also was waren deine ersten Objekte, die du gesucht hast? Wo und warum?
Genau, also meine Strategie war ganz klassisch buy and hold. Muss auch sagen, da an der Stelle, also euer Buch zum Beispiel, war von denen, was ich da in der Zeit gelesen habe, auch eine der Bücher, die mich da wirklich auch nach vorne gebracht haben, weil es einfach dieses breite Spektrum sehr gut mit abgebildet hat. Und ich habe dann sehr viel so in Eigentumswohnungen geschaut. Ich war am Anfang sehr stark in Leipzig unterwegs. Zu dem Zeitpunkt war ja noch die Hochphase mit ganz niedrigen Zinsen, wo ich aber gesagt habe, so rund um 2021, so roundabout war das, Anfang 21 dann so. Und da, ja, wie gesagt, war es schon, ging es wirklich darum, irgendwie gerade so plus minus null zu kommen. Und da gab es ja noch so die Faustformel, wenn du so ein 5-6% da hast, dann wird es irgendwie plus minus null laufen, ne? Ganz andere Verhältnisse. Und da habe ich nach einer Eigentumswohnung gesucht und bin dann aber nach einer Zeit tatsächlich auch auf Halle übergegangen. Sehr nah beieinander, relativ ähnliche Rahmendaten, was jetzt so Flughafen, Autobahnanbindung etc. Anbelangt, auch ein Uni-Standort, aber von den Kaufpreisen damals auch deutlich günstiger. Das heißt, ich war dann relativ fit nach einem Dreiviertel, ein Jahr in diesen beiden Standorten und bin dann da auch auf die Suche gegangen.
Interessanter Punkt immer, wenn du sagst, ich war dann relativ fit an den beiden Standorten, glaube ein halbes, dreiviertel Jahr, ne, das muss sich jeder Zuhörer, der gerade startet, klar machen, dass das schon Sinn macht, auch wenn ich nur 2-3 Wohnungen vielleicht zur Altersvorsorge in den nächsten Jahren kaufen will, wirklich fit zu werden an einem Standort, den wirklich zu verstehen. Genau, deswegen Halle, habt ihr in Halle jetzt weitergekauft? Noch in den Folgejahren?
Genau. Also wir hatten das eine Mehrfamilienhaus, was wir damals in dem anderen Podcast schon in der anderen Folge besprochen haben, war in Leipzig, aber eine Wohnung war dann relativ zeitnah auch in Halle. Der südlichen Innenstadt dort ist ein super Investmentstandort, bin nach wie vor davon überzeugt. Sagt ja immer so die hässliche Schwester von Leipzig, sage ich mal so, ist sicherlich jetzt nicht ganz so ein schöner Standort, aber zum Investieren für Buy and Hold sehr gut. Und ja, aber diese Vorlaufzeit brauchst du, glaube ich, am Anfang tatsächlich auch definitiv, um einen Überblick zu bekommen, vor allem wenn du neu dort bist in diesem Markt und auch verstehen möchtest, welcher Makler arbeitet wie, woher kommen die Deals, welche Standorte, Straßen sind gut, dafür ein Gefühl zu bekommen. Ich bin tatsächlich auch in Halle zum Beispiel jede Straße einmal mit dem Auto abgefahren, um wirklich die Lagen einschätzen zu können, habe mich da mit ein, zwei Maklern getroffen. Auch die gefragt, was haltet ihr von dem und den Standorten und so weiter. Schaut mal über meine Karte. Ich habe mir dann so auf der Karte so grüne, orangene und rote Felder aufgemalt, wo ich gesagt habe, die Ecken sind ganz gut oder nicht so gut. Also es ist das passive Investment ist dann häufig doch gar nicht so passiv, vor allem auch in der Anbahnungsphase.
Ja. Lass uns mal konkret für, was ist ein Standort, wo ich am besten auskenne? Wittenberge oder Halle oder?
Ja, ich glaube, ganz spannend. Ich glaube, so Halle-Leipzig ist jetzt gar nicht mehr so der neueste Peak. Vielleicht ganz spannend, Lutherstadt-Wittenberg bei uns, unser Geschäftsstandort tatsächlich auch wenn ich häufig in Berlin unterwegs bin. Ganz spannend, weil wir dort einen ICE-Bahnhof haben, den einzigen da auch zwischen Leipzig und Berlin. Da können wir gerne mal reingehen, denn ich glaube, das ist ein Standort, den nicht so viele auf dem Zettel haben.
Wittenberge, ne?
Wittenberg ohne E. Also gibt's auch in Brandenburg ein Wittenberge, aber das ist es nicht.
Wittenberg, okay. So, okay. Was war ein Kaufpreisniveau, wenn man da vor der Zinserhöhung eingekauft hat, würdest du sagen?
Also ich gehe jetzt mal von der Innenstadt aus, weil in so einem CED-Standort würde man, glaube ich, jetzt nicht im Randbezirk dann einkaufen zwingend. Da waren wir schon, sage ich mal, um die 2000 oder sagen wir mal 1,8 bis 2000 auf dem Quadratmeter in einer Innenstadtmarktlage. Da sind die Preise tatsächlich, finde ich, auch sehr überhitzt, vor allem in den kleineren Standorten, weil wir in Halle zum Beispiel auch nur für 2,5 oder so gesucht haben. Also da war der Unterschied gar nicht so krass. Das hat sich dann aber durch die Zinsänderungen sehr stark gewandelt und damit auch unser Geschäftsmodell hinten raus.
Genau, wie kaufst du denn heute ein in Wittenberg? Genau,
also immer noch im Buy and Hold tatsächlich. Wir haben aber durch genau diese Krise, nenne ich es jetzt mal, natürlich auch überlegt, okay, kann das vom Aufbau her so funktionieren, wie wir es gedacht hatten von vornherein? Dann war auch eine Phase, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt muss man mal kurz eine Pause einlegen, ne? Der Markt ist ja nicht so volatil wie im Aktienmarkt, wo, wenn die Zinsen hochschießen, am nächsten Tag auch die Kaufpreise entsprechend einbrechen und sich das irgendwie auffrisst. Das heißt, es gab irgendwie eine Phase, wo es sich für uns aus unserer Sicht gar nicht so gelohnt hat, dann zu investieren, wenn man dieses Marktverständnis hatte oder man hätte halt in Kauf nehmen müssen, dass der Cashflow nicht mehr plus minus null ist. Und dann haben wir auch gesagt, was haben wir für Assets, die wir jetzt auch mit begleiten können? Und wir haben uns zu dem Zeitpunkt ein sehr großes Wissen bei Sanierungen, bei Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich CO2-Neutralität, Heizungsgesetz etc. aufgebaut. Und dieses Know-how haben wir dann auch umgesetzt, um es mit anderen zu teilen. Und ganz speziell ist das in vielen Fällen vor allem der Startpunkt Mieterstrom. Was wir zum Beispiel auch, um bei dem Standort zu bleiben, dann in Wittenberg bei dem ersten Objekt, was mein Vater damals auch selbst gebaut hat, auch gleich umgesetzt haben.
Okay. Lass mich mal kurz verstehen. Wittenberg, 1.800 bis 2.000 Euro pro Quadratmeter vor Zinserhöhung. Was war dann 23, 24, was jetzt der Kaufpreis, das Kaufpreisniveau?
Also ich würde jetzt eher zwischen 700 und 900 auf dem Quadratmeter, also so die goldene Schwelle, würde ich in dem Markt sagen, sind so die 1.000 Euro. Darüber würde ich versuchen,
also
nicht
halbiert.
Zu gehen. Halbiert, kann man sagen.
Halbiert, okay. Und halbiert, und wir wissen alle, wo die Zinsen hingegangen sind in dem Zeitraum, von 1 auf 3, hoch irgendwie. Und zwischendrin, das möchte ich nur nochmal raus, also ihr baut Bestand auf, du baust Bestand auf, ne?
Genau, richtig.
In Halle, in Wittenberg, und dann merkst du, die Zinsen gehen hoch Und dann bist du zu der Erkenntnis gekommen, wenn jetzt die Preise noch bei 1.800 sind, sie gehen vielleicht auf 1.600, weil jetzt plötzlich kaufen die Leute nicht mehr ein, weil die Zinsen hoch sind und langsam gehen die Preise runter, sagst du aber, hey, mit den 4%, 3,5% Zinsen kann ich nicht für 1.800 in Wittenberg einkaufen. Das macht im Moment überhaupt keinen Sinn. Wir warten lieber ein bisschen, bis sich die Preise dem Zinsniveau angepasst haben.
Ja.
Ja, ja, ja. Also wir haben eine Tabelle gemacht auch. Wann lohnt sich der Kauf? Und ich finde immer, die wichtige Message ist bei Buy and Hold zuerst mal, es lohnt sich ja nicht immer der Kauf, weil es geht ja um einen sehr langfristigen Effekt. Und die meisten hängen sich, oder sehr viele hängen sich daran auf, Market Timing zu perfektionieren, bevor sie die erste Wohnung gekauft haben. Eher glaube ich, weil das oft auch eine Ausrede ist, naja, jetzt bin ich noch nicht in die Umsetzung gekommen und so weiter. Und dann ist das sehr, sehr schlecht, wenn du einfach gar nicht gekauft hast, weil dann passiert überhaupt nichts Positives für dich. Aber wenn man sich diese Tabelle anschaut und vergleicht, was 2021, 22, 23, 24, wir haben dann in diese Tabelle eingetragen, was ist das durchschnittliche Preisniveau und wie passt das zu den Zinsen? Und dann siehst du tatsächlich, dass genau zu dem Zeitpunkt Mitte 22 durch 23 hindurch, der vom Cashflow her es einfach schwieriger war. Du hast schon einen etwas günstigeren Einstieg bekommen, aber noch nicht ganz passend zu den Zinsen. Jetzt hast du es vom Cashflow wahrscheinlich gleich, vor allem weil die Mieten deutlich gestiegen sind, auch in der Zwischenzeit, und die Preise runtergekommen sind. Jetzt kaufst du zu viel besseren Renditen ein, kannst mit einem besseren Cashflow direkt schon wieder starten, wie man das gewohnt war, aber hast noch den niedrigeren Einstiegspreis. Also wenn du in Wittenberg jetzt für die Hälfte einkaufst, ist ja klar, dass eine Wertentwicklung in die Zukunft eher wahrscheinlich ist nach oben, wie wenn du für 1,8 gekauft hast. Ja? Okay, also kann ich total nachvollziehen, die Entscheidung. Und wann seid ihr wieder, also wann habt ihr wieder gekauft?
Ja, also ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber das war dann, glaube ich, so rund um Ende. Ich würde sagen, das war dann irgendwo in 2023 Ende, dann Richtung 2024, wo es wieder so richtig losging. Also es gab zwischendurch mal noch über einen Maklerkontakt eine Wohnung, die halt einfach war eine sehr, sehr, also ihr sagt ja gerne auch in den Coachings immer, motivierter Verkäufer, der wollte das ganz, ganz schnell loswerden. Dann hat es sich natürlich immer noch gelohnt, ne? Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen nichts kaufen in der Zeit. Aber es hat sich halt auch beim Durchrechnen jetzt nicht so gelohnt und das ging dann erst wieder so Richtung Jahreswechsel 23, 24 so richtig los, wo es wieder so richtig Spaß gemacht hat, wo die Zinsen dann entsprechend unten oder wieder auch ein Stück nachgegeben haben so langsam, die Preise immer noch auch unten waren und wo sich dann so langsam so eine Entspannung natürlich auch eingestellt hat.
Wie würdest du jetzt lieber einkaufen, so wie im Jahr 2021 oder so im Jahr 2025?
Ja, ganz schwere Frage. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, so den Zeitpunkt jetzt vor so 2-3 Monaten, wo sie Zinsen nochmal kurz einen tiefen Dip hatten, nehmen. Ja. Das wäre natürlich so in der im Rückblick so der perfekte Einstiegszeitpunkt. Davon bin ich aber, wie du auch gesagt hast, eigentlich kein Fan von. Aber natürlich ist es so gut, weil man darf ja eins auch nicht vergessen, alle Immobilienfinanzierungen, die ich jetzt aufgenommen habe oder jeder andere Investor 2021, 22, die dann irgendwie mit einem 1, davor waren, da gibt's ja irgendwann ein Zinsbindungsende. Wir haben einen Teil oder einen großen Teil mit 10 Jahre Zinsbindungsende genommen, einen kleinen Teil noch mit 15 Jahren, was dann danach im Rückblick, glaube ich, ganz gut war, hätte man vielleicht sogar noch mehr machen müssen. Und das kommt ja irgendwann mal wieder, ne? Und dann musst du halt hoffen, dass du in der Zeit genug getilgt hast. Wir hatten auch immer 2% Tilgung, Gott sei Dank. Wenn du dann jetzt nur irgendwie 1% getilgt hättest oder sowas und du kriegst dann halt auf einmal, weiß ich nicht, in 5 Jahren sind die Zinsen auch bei 4% oder sowas, dann haben sich die Zinsen dann einfach mal verdreifacht ungefähr. Das musst du dann natürlich erstmal auffangen können, ne? Von daher, jetzt einzukaufen, jetzt einen positiven Cashflow zu haben und dann die Prolongation in 10 Jahren zu haben, geht, glaube ich, mit einem deutlich geringeren Risiko einher, als das rückblickend damals war, weil der Markt einfach so erhitzt war.
Okay, nur eine Detailrückfrage, warum nicht 20 Jahre fest?
Ja, gute Frage. Also, um ehrlich zu sein, in den allerersten Investments war für mich einfach so, ist klar, wahrscheinlich auch ein Punkt von Markterfahrung, dachte ich mir so, was könnte ein Szenario sein, dass die Zinsen so runtergehen? Ich habe es so hochgehen. Ich habe es damals nicht so kommen sehen und ich glaube auch viele Experten zu dem Zeitpunkt waren so, ja, das wird schon noch so bleiben von den Zinsen und deswegen habe ich gesagt, ja, nimm erstmal die 10 Jahre, ist etwas günstiger, bleibt etwas mehr Cashflow drin, mach zur Sicherheit doch noch ein paar mit 15 Jahren Zinsbindungsende. Aber ich habe das nicht mit der, also es hatte für mich nicht die Relevanz oder ich habe das nicht als so hohe Gefahr gesehen, dass die Zinsen derart stark steigen.
Ging mir genauso. Ich weiß noch, wie wir die Entscheidung auch getroffen haben. Dann haben wir 2020, 2021 sehr viel Finanzierung aufgenommen. Und dann lag so auf dem Tisch 10, ach, man könnte auch 15 oder 20. Für mich war das so Zeithorizont relativ weit weg. Glücklicherweise Stefan, dessen Papa Banker, immer den mahnenden Finger gehoben. Mein Sohn, die Zinsen sind extrem niedrig. Das muss nicht so bleiben. Und dann haben wir gesagt, hey komm, es kostet nicht so viel Aufschlag. Wir nehmen die 20 Jahre. Und jetzt haben diese Darlehen an sich in den GmbHs einen riesen inneren Wert, ne? Weil sie einfach auf Jahre fest sind, zu sehr niedrigen Zinsen, gilt für jetzt gleich wieder. Also ich würde auch jetzt wirklich immer überlegen, ob ich nicht 15 oder 20 Jahre festmache. Nicht, weil die Zinsen jetzt die tollsten Zinsen sind, die man sich vorstellen kann mit 1%, aber es sind halt auch nicht 8 und es ist einfach Sicherheit. Und wenn das Investment funktioniert, okay, ich gehe mit, ich würde auch lieber jetzt einkaufen, weil wie ist der Unterschied in deiner Wahrnehmung am Markt? Also 2021, da war wahrscheinlich auch in Wittenberg das Interesse an Immobilien sehr groß. Und jetzt ist es wahrscheinlich eher Mittel.
Ja.
Das ist leichter in der Krise, oder?
Definitiv. Also du bist natürlich bei so einem kleinen Markt, kennt sich da noch jeder da irgendwo. Und du hast dann, musst wirklich, gibt zwei Kirchtürme, ist ganz gut in Wittenberg. Das heißt, der Radius erweitert sich leicht. Aber ja, an sich musst du halt wirklich gucken, dass du sehr, sehr zentrumsnah einkaufst. Ist für uns jetzt auch nicht der Hauptstandort, ne? Also es ist weiterhin auch sehr viel Leipzig-Halle zum Beispiel. Wir haben dann auch in Chemnitz später noch ein Objekt gekauft. Haben wir ja einen gemeinsamen Co-Investor, den Tobias Christiansen, mit dem wir in Luckau auch ein Objekt gekauft haben. Das heißt, wir sind jetzt nicht auf einen Standort begrenzt, aber vor allem auch in Wittenberg ist, glaube ich, ein sehr guter, gute Benchmark, wie sich da so der Markt entwickelt. Einmal von den Preisen, von der Nachfrage, von den Lagen her, wo die Preisunterschiede noch mal stärker auseinandergegangen sind durch diese Entwicklung. Man muss trotzdem sagen, wenn man das Marktverständnis hat, und da sind wir auch wieder bei dem Thema vom Anfang, du kennst kannst die Lage, die Makler, den Markt sehr gut einschätzen, dann ist vor allem Wittenberg durch die frisch sanierte Innenstadt und die Anbindung am ICE-Bahnhof und so weiter gerade ein ganz guter Markt für uns, wo wir sehen, dass die Bevölkerungsentwicklung entgegen der Prognose sich ganz gut entwickelt, dass auch sich ein paar Sachen im Standort entwickeln. Aber genau, ich glaube, auch da ist es langfristig dann natürlich gut, ein bisschen zu diversifizieren, weil alle Objekte zum Beispiel würde ich jetzt auch nicht in Wittenberg haben wollen. Dafür ist der Standort dann auch zu klein, um das komplette Risiko da aufzubauen.
Wann hast du die Masterclass gemacht?
Tatsächlich, ich habe die, habe das hier neben mir zu hängen, habe die abgeschlossen am 6. Oktober 21.
Ah ja, ein Weilchen her, ja. weil sich, also du kennst ja dann wahrscheinlich schon die Coaches so durch die Bank, also was einfach so unser auch nächstes Netzwerk ist, wo wir halt viel mitkriegen, was die machen, und das ist auch total spannend zu sehen, wie die durch diese Marktphasenänderungen gegangen sind und jeder auch seine Strategie angepasst hat. Und es gab da schon auch einige, jetzt auch von uns, das ist jetzt kein Coach bei uns, aber der Rotico-Investor in Bayern, der hat schon Ende 2022 gesagt, jetzt kauft er ein wie ein Blöder, weil er kann endlich mal Mehrfamilienhäuser in München runterverhandeln. Der Zins war ihm, also nicht egal, aber es ist einfach ein Einstiegspreis, wo ich jetzt drauf setze, was aber halt eine Wette ist. Das ist was ganz anderes wie Buy and Hold, ne? Wir haben dann einige von diesen Wetten sind wir mitgegangen, haben gesagt, okay, das ist so, aber das ist bei Buy and Hold, wer langfristig denkt, ne, vielleicht nicht die beste Idee, da in der Wette zu denken, aber da gab es einige, die einen ganz guten, die eine riesen Marktchance auch schon Ende 22 gesehen haben. Ne? So, und jetzt glaubst du auch, nach vorne gerichtet, es wird jetzt immer voller wieder am Immobilienmarkt. Also deine Mitinteresse, deine potenziellen anderen Mitkäufer werden mehr.
Ja, also das im Vergleich zu der Phase definitiv. Ich würde mal noch einen anderen Punkt, der, glaube ich, so ein bisschen hinten runterfällt in vielen Überlegungen mit einbeziehen. Also es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, mal so auf die, auch den Blick in die Zukunft zu haben, ne? Also CO2-Bepreisung, was kommt da auch hinsichtlich Heizungsgesetz. Das sind alles so Themen, die, glaube ich, viele nicht auf den Zetteln hatten, wo die Sensibilisierung, glaube ich, so langsam angefangen hat. Also nur mal ein ganz gutes Beispiel sind ja so diese klassischen Gasetagenheizungen, die sich aber später ganz, ganz schwer irgendwie zum Beispiel zu einer Wärmepumpe wandeln lassen, weil das ja einzelne Heizkreisläufe sind und du das eigentlich nicht rentabel zentralisieren kannst. Also das ist eigentlich dann in vielen Fällen bei einem schlechteren Standort, also schlechter im Sinne von, du hast jetzt nicht wie in München Riesenmargen, ist das dann schon ein halber Dealbreaker. Und ich glaube, jetzt trennt sich so langsam, und das sieht man ja auch in den Marktpreisen, so ein bisschen die Spreu vom Weizen, hinsichtlich der Energieeffizienz, der Technik, also auch die Überlegung, wie kann ich die Nebenkosten senken, ne? Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, umso ländlicher ich in den Lagen bin, denn umso höher die Nebenkosten sind, dann kann ich natürlich meine Mieten auch nicht entwickeln, weil der Mieter schon so viel an Nebenkosten bezahlt, und der guckt ja in warmen Mieten und schaut nicht, was ist die Kaltmiete. Das heißt, auch das ist ein wichtiges Entwicklungspotenzial. Und ich sehe auch, dass sich immer mehr rauskristallisiert, die Investoren kommen auch besser zum Zug, die eine klare Strategie haben, wie sie da dieses Szenario wirtschaftlich durchspielen. Also zum Beispiel enorme Abschläge rausverhandeln bei einem schlecht sanierten Haus, so ein Worst Performing Building, aber eine ganz klare Strategie haben, wie entwickle ich das auch wirtschaftlich vor allem hin zu einem, vielleicht einer Energieeffizienzklasse C oder sowas zumindest. Das heißt, auch diese, das ist eine Fähigkeit, die ich glaube ich 2020, 2021 hätte noch nicht so gesehen, die aber immer stärker, eine immer stärkere Richtung genommen hat, auch bei unserer Strategie vom Ankauf, von der Entwicklung, aber auch von unserem Beratungssektor. Und das glaube ich, das fällt bei vielen noch hinten runter, weil das nicht in der Form eingepreist wird oftmals, in der eigenen Überlegung, was es mich hinten raus kostet, das Thema dann irgendwann angehen zu müssen.
Total, total. Also kann ich nur unterstreichen. Ich meine, das Thema hat ein bisschen an Aufmerksamkeit verloren wieder. Das war, glaube ich, rund um Habeck war das riesig und rund um GEG. Dann gab es ganz viele Prognosen beziehungsweise Preisindikationen, die einem gesagt haben, die Abschläge für schlechte Energieeffizienzklassen sind 30%, 40%, 50%. Das ist ein großes Thema. Da hat das jeder auf dem Schirm gehabt. Jetzt habe ich das Gefühl, ist das wieder aus der Hauptberichterstattung der Presse gerade raus. Aber vollkommen richtig, wie du sagst, glaube ich auch, ändert überhaupt nichts an der Tatsache, dass wir CO2-neutral mit all diesen Gebäuden werden müssen. Und dass man da wirklich einen Skill brauchen kann. Also das ist wirklich eine Fähigkeit, die enorm viel Geld wert ist. Wir haben ja auch ein Haus in Magdeburg zum Beispiel, wo wir quasi was Ähnliches durchgemacht haben. Da hatten wir Nachtspeicheröfen und haben die Heizung zentralisiert mit Anteil Wärmepumpe und Gaszentral, also so ein Hybridding, ne? Unfassbarer Aufwand, das zu tun, weil du musst da im ganzen Haus neue Schächte und Rohre und so weiter. Also war ein Riesenprojekt, und das bei einem Kaufpreisniveau, wo wir für gut 1.000 Euro auf dem Quadratmeter eingekauft haben, und dann steckst du halt nochmal ein Tausender oder noch mehr rein, dann hat sich dein Invest verdoppelt. Und wie du sagst, wenn du das in München machst, wo du für 8.000 auf dem Quadratmeter einkaufst oder für 6.000 auf dem Quadratmeter, ist das natürlich ein ganz anderes Verhältnis. Also das muss man anfangen zu verstehen. Jetzt, ich meine, ihr habt, glaube ich, ziemlich viel Ahnung davon. Wann würdest du sagen, ist das ein Case? Jetzt hast du gerade gesagt, vielleicht von der Energieeffizienzklasse sehr schlecht auf ein C bringen. Wenn ich jetzt in dieses Geschäftsmodell reingehen wollen würde, und also wir sind quasi drin im Sinne von, wir haben viele im Bestand, so bei unseren Aufteilernprojekten ist das keine so eine krasse Aufwertungsstrategie von uns, also machen wir da nicht so viel. Aber wo ist das ein Case? Was würdest du suchen und versuchen zu kaufen, wenn du sagst, ich mache jetzt quasi die Gebäude sinnvollerweise grün, vielleicht nicht zu einem A, aber zu einem C? Welche Gebäude würdest du suchen? Was würdest du tun, damit du da nachher eine richtige Marge drin hast?
Also ich würde mich tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht so auf diese Worst Performing Buildings konzentrieren. Das ist vielleicht für jemanden was, der eigene Handwerker hat, ein eigenes Handwerksunternehmen, also da sehr, sehr viel in einem engen Netzwerk machen kann. Wenn man sich das alles extern zukauft, ist das, glaube ich, ja, ist es ein deutlich größerer Druck. Wir hatten da zum Beispiel in Wittenberg mal ein Objekt durchgescreent und überlegt. Das hätte sich auch mit Förderung so gerade plus minus null getragen, weil es dann wirklich, ja, fast, also es wäre eine Kernsanierung gewesen eigentlich mit allem. Und wenn du das extern beplanen und machen lässt, ist dann schon schwerer. Und ich glaube, es geht auch um die low-hanging fruits. Also was kann ich mit meinem Bestand erstmal einfach jetzt gut entwickeln? Und ich glaube, wenn wir da so ein durchschnittliches Objekt haben mit Energieeffizienzklasse DE oder so, kriege ich das relativ einfach über so ein paar Sachen auf eine Effizienzklasse C oder sowas. Also Beispiel einfach mal die, dass ich halt die oberste Geschossdecke dämme, dass ich zum Keller hin dämme, dass ich zum Beispiel, das ist auch vorgeschrieben, die ganzen Heizungsrohre im Haus dämme, das macht auch schon mal ein bisschen was. Dann ist ja auch immer die Abwägung zwischen Bedarfs- und Verbrauchsenergieausweis, ne? Also da kann ich ja mit einem Verbrauchsausweis auch nochmal ein bisschen was in einer Energieeffizienzklasse machen, wenn ich da auch wirklich was entwickle. Also zum Beispiel Heizungsentlüftung, auch eine Sache, da gibt es zum Beispiel auch elektrische oder digitale Heizungsentlüfter, die ich da richtig einbauen kann. Dann muss der Heizungsbauer nicht jedes Jahr kommen, das entlüften, das macht es dann automatisch. Das sind so Sachen, wo man sieht, da kann man erstmal in der Praxis relativ viel rausheben. Und dann ist aber auch eine ganz wichtige Sache, es muss sich natürlich rechnen, ne? Und es muss irgendwo eine querfinanziert werden. Und vor allem bei Standorten, wo ich einen höheren finanziellen Druck habe, also sind wir mal wieder bei Wittenberg, sage ich mal, als so C- bis D-Standort, da kann ich jetzt nicht eine Modernisierungsumlage bei der Dämmung machen, die kann ich dann vielleicht machen, dann ist der Mieter raus und dann sitze ich wieder bei derselben Miete wie vorher, ne? Also dann, ja, da habe ich jetzt nicht den Riesenhebel. Und deswegen haben wir uns dann relativ schnell auch auf Mieterstrom konzentriert. Also, dass ich den Strom selbst produziere mit einer Photovoltaikanlage, direkt an die Mieter verkaufe. Deutlich größerer Umsatz natürlich, als wenn ich es für irgendwie 10, 11 Cent einspeise. Die Mieter haben auch noch günstigeren Strom, heißt bessere Vermietbarkeit. Produziere selber Strom auch zum Beispiel für meine Heizsysteme. Also auch da wäre wieder die Frage, welches Heizsystem. Wir haben dann Energieberater bei uns im Team, die das Haus dann screenen, überlegen, was ist da auch die wirtschaftlichste Kombination. Ist es sehr, sehr individuell. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, eine Pauschalaussage zu geben. Das kann von Wärmepumpe bis hin zu Infrarotheizung. Also das, was du mir gesagt hast, da hatten wir ein ähnliches Objekt wie ihr in Magdeburg. Da sind wir dann tatsächlich auf Infrarotheizung gegangen, weil wir gesehen haben, okay, wir können es mit moderatem Aufwand oder günstigerem Aufwand als eine Heizungszentralisierung dämmen, packen Infrarotheizung rein, haben nicht die ganzen Leitungsführungen, Strominfrastruktur war eh schon drin, haben dann den selbstproduzierten Strom vom Dach, setzen noch einen Speicher ein, intelligentes Energiemanagementsystem, und so denkt man das Objekt dann, glaube ich, in der Zukunft eher ganzheitlich. Also ich werde dann halt zum Wohnraum, ich bin weiter der Vermieter, aber ich mache halt gleichzeitig die Wärmebelieferung über die Heizung. Ich bin die Tankstelle vielleicht über die Wallbox perspektivisch. Ich muss das halt alles als ein integrales System denken. Und darüber kann man dann halt durchaus auf das einmalige Invest, was wir da getätigt haben, eine zweistellige Rendite erzielen. Und das ist natürlich super in der Zeit, wo wir jetzt sonst eigentlich, glaube ich, jede energetische Maßnahme als Klotz am Bein sehen und nicht wirklich die Refinanzierungsmöglichkeiten auf dem
Schirm haben. Also wir haben unseren ganzen Bestand ja durchanalysiert und da ist eine Menge dabei an verschiedensten Standorten in verschieden guten Ausgangssituationen. Und ich war schon überrascht, wie oft das ein Business Case ist, was also sehr selten der Business Case ist, bei uns gar nichts, machen wir bei fast keinem Objekt, auf ein A oder besser zu kommen und quasi ein halb autonomes Haus und so weiter, also das Passivhaus irgendwie, so, das ist alles brutal aufwendig. Aber so ein paar Quick Wins, 3-4 Klassen nach vorne kommen, hat sich schon relativ oft gerechnet, kommt aber total, wie du sagst, aufs Objekt an, was finde ich da schon vor, und dann ist ein Objekt eingebaut zum Beispiel, dann habe ich schon mal zwei Wände weniger zu dämmen, ja, rechts und links, was total hilft und solche Sachen, ne? Also muss man sich dann immer genau anschauen. Und ihr habt, ihr habt daraus ein Business gemacht. Wie funktioniert euer Business? Ihr habt dann 2023 gesagt, okay, wir kaufen nicht mehr ganz so viel ein jetzt, aber Thema der Stunde Energiesanierung im weitesten Sinne, inklusive Mieterstrom, was ihr entdeckt habt. Und dann habt ihr Beratung angefangen anzubieten.
Ja, im weitesten Sinne, genau. Also wir haben es halt bei uns selbst ausgetestet, haben das Thema explizit Mieterstrom auch ein bisschen unterschätzt in der Komplexität. Also die Stadtwerke wussten zum Beispiel noch gar nicht, was da abgeht. Wir dachten, wir fragen die um Hilfe, aber es war dann umgekehrt. Und da waren etliche Sachen von, wo kommen die Verträge, wie mache ich das mit den Zählern, wie rechne ich mit den Mietern ab, wie ist das, was sind die rechtlichen Voraussetzungen dafür und so weiter. Also da gab es halt super viele Sachen. Dann hatten wir das für uns durchstiegen. Und dann haben wir gesagt, okay, aktuell ist der Ankauf, wie du gerade gesagt hast, gar nicht so präsent. Also es ist einfach, klar, suchen wir weiter, aber sonst würden wir gerade aktiv ankaufen, ist ja super viel Arbeit auch mit Entwicklung etc. der Objekte mit drin. Und diese Zeit war ja dann auch frei. Und dann haben wir gesagt, das ist eine Sache, die uns wichtig ist. Wir wollen da irgendwas bewegen. Wir wollen vor allem auch Beispiele liefern, ne? Also wir wollen zeigen, hier kannst du es anfassen. Das ist ein Haus, das hat sich gerechnet, CO2-neutral zu machen, und wir können das Ganze halt auch woanders umsetzen. Und so haben wir dann den Business Case gemacht, dass wir mit Wohnungsgesellschaften, Vermietern, WEGs, aber auch zum Beispiel Solateure kommen zu uns, um ein Objekt durch uns durchscreenen zu lassen, zu überlegen, was ist die Strategie dahinter. Wir fertigen dann oft eine Wirtschaftlichkeitsberechnung an, wo wir mal durchrechnen, wie sieht denn das am Ende aus? Das machen wir am Anfang auch kostenlos. Also da kann ich auch jeden zu einladen, das einmal durchführen zu lassen, einfach mal um so ein Portfolio mal durchdenken und zu überlegen. Und dann ist Mieterstrom halt oft der Grundstein. Das heißt, wir begleiten den Vermieter dann von A bis Z. Also wie spricht man die Mieter an? Wie ist das mit den Verträgen? Von wo kommen die Zähler? Was muss der Solateur beachten? All diese Themen, die da im Hintergrund sind, inklusive Finanzierung, rechtlicher, steuerlicher Beratung. Also eine Gesamtstrategie bauen wir praktisch auf. Und der Energieberater, je nachdem, wo es Sinn macht, kommt dann auch noch mit rein. Und dann wird daraus dann ein Gesamtkonzept. Und das hat sich dann ja so nach und nach entwickelt. Und da sind wir jetzt inzwischen, ist auch dieses Jahr nochmal ein enormer Push gewesen in diesem Feld, auch deutschlandweit tätig. Das heißt, wir haben auch deutschlandweites Team. In München sitzt jemand, in Hamburg, in Köln, in Bochum, in Berlin, bei uns in Wittenberg. Also wir begleiten da solche Vorhaben jetzt, um da einfach auch Werte zu heben und Investoren zu zeigen, dass dieser Weg vor allem auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
Finde ich unglaublich inspirierend, ne? Du sagst als noch oder gerade fertiger Azubi mit 21, mach Immobilien. Dann fängst du an, wir gucken gleich, wie du auf jetzt mit 24 Jahren 114 Einheiten gekommen bist, inklusive dem Beitrag von deinem Papa und was das geholfen hat und so. Das gucken wir uns jetzt gleich an, wie man da hinkommt. Aber dass du dann sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie in dem Immobilienspiel drin. Es war ja klar, dass du jetzt nicht irgendwie eine andere Karriere in deinen 20ern voranbringst, sondern es soll Immobilien sein. Im Ankauf willst du gerade nicht so viel tun. Du willst ein bisschen warten, bis die Preise runterkommen. Und dann nutzt du aber eine Fähigkeit, die du dir selber erarbeitet hast, um es umzubauen noch in ein Zusatzbusiness, was jetzt offensichtlich deutschlandweit tätig ist. Also es ist unfassbar cool und inspirierend, ne? So unternehmerisch und so jung. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, also toll. Das, ich glaube, ist, glaube ich, auch immer cool, wenn auch in der Bubble sich zu bewegen. Und da sind sehr, sehr viele inspirierende Stimmen auch drin. Dann glaube ich, das ist auch ein wichtiger Punkt, warum viele solcher Startups dann vielleicht auch nicht ganz so Fuß fassen, ist, glaube ich, die Immobilienbrille auch zu haben. Ne? Also das sehe ich als ein riesen USP von uns, halt zu verstehen, warum haben wir es damals gemacht und warum haben wir andere Sachen vielleicht nicht gemacht. Ne? Also was sind die Überlegungen dahinter und wann wird es für einen Investor spannend? Weil ich finde auch dieses Thema, dass wir natürlich als Welt, als Planet irgendwas machen müssen gegen Klimawandel, eine wichtige Sache, aber bin auch davon überzeugt, dass wir wirtschaftliche Lösungen dafür finden müssen, weil es alle machen müssen und auch die, die vielleicht von der Idee und von dem Ziel nicht so überzeugt sind. Und deswegen, ja, glaube ich, ist es umso wichtiger, wenn wir auch innovative Ideen in Deutschland finden, wie man das Ganze wirtschaftlich unterbringen kann, sodass dann halt auch Win-Win-Situationen entstehen. Ne? Auch das ist ja eine wichtige Sache zwischen Mieter und Vermieter, dass es für beide Seiten eine Aufwertung ist. Ne? Wenn alle dran gewinnen, dann gibt es auch wenig Argumente, das Ganze nicht zu machen.
Ja, ja. Toll, toll. Also Mieterstrom kann ich nur unterstreichen, sollte man sich anschauen. Markus Wahle, kennst du ja aus dem Coaching-Team, tut sehr viel. Tolle Möglichkeit. Ne?
Vielleicht noch ein Punkt dazu dann auch, wenn du es gerade ansprichst. Sehr gerne bei dem Immocation Festival haben wir natürlich auch einen Stand. Das heißt, cool. Können wir uns natürlich gerne mit dem einen oder anderen Hörer, der Lust hat, nochmal austauschen.
Wie findet man den Stand?
Wie bitte?
Wie findet man den Stand? Was steht drüber?
Kalipe Immo beziehungsweise Kalipe Energie, da könnt ihr gerne mal schauen, findet uns sonst auch auf Social Media in den üblichen Kanälen. Und da haben wir auch jetzt schon einen Link eingerichtet, wer einen fixen Termin buchen möchte, da können wir uns sehr gerne austauschen. Also da freue ich mich auf den Austausch, auch sehr auf den neuen Standort in Leipzig dieses Mal, wo ihr ja seid. Das kommt uns ein bisschen entgegen von Wittenberg, ja. Das ist ja praktisch eine ICE-Station, eine halbe Stunde dann aussteigen. Freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr drauf.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, cool. Genau, also geht unbedingt vorbei. Ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll. Jetzt wollte ich noch eine, ich stelle mir jetzt vor, der typische Zuhörer hier, und das ist relativ schwierig, weil wir haben eine breite Zuhörerschaft von, ich fange gerade an mit der ersten Wohnung, bis hin zu, ich habe wahrscheinlich schon ein paar Mehrfamilienhäuser, bin schon mein eigener kleiner privater Immobilienunternehmer. Aber jetzt sagen wir mal, ich bin an dem Punkt, wo ich mir vielleicht vorstellen kann, das erste Mehrfamilienhaus in Wittenberg zu kaufen. Also Wittenberg steht jetzt repräsentativ für ähnliche Standorte. Was würdest du sagen, eine C-Lage oder?
Ja, ja. C bis D-Lage, ne? Also schon C-Lage, ja.
So, okay. Und jetzt würdest du an einem solchen Standort, jemand, der jetzt gerade sein erstes Mehrfamilienhaus kauft, empfehlen, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, das energetisch sehr schlecht ist?
Ich glaube, wie gesagt, ohne das eigene Netzwerk, ohne Selbstleistung abbilden zu können und das damit den Preis für so eine Leistung deutlich zu senken, also deutlich günstiger zu sanieren als die Benchmark, als der Markt, würde ich das in so einem Standort nicht anfassen. Also generell würde ich empfehlen, für jemanden, der damit gerade anfängt, mir lieber eine Energieeffizienzklasse C, D, vielleicht E vorzunehmen und zu überlegen, wie kann ich das mit ein paar smarten Sachen heben. Und da, glaube ich, kann man sich nicht so verheben wie mit einem anderen Projekt. Weil da, also ich weiß nur noch aus meiner Perspektive von damals bei den ersten Besichtigungen, da ging es ja erstmal darum, das überhaupt zu verstehen, was ist da der Unterschied zwischen einer Gasetagen- oder Zentralheizung, was hat das für Vor- und Nachteile. Das muss man ja auch alles technisch ein bisschen verstehen. Plus im Ankaufprofil gibt es ja auch noch andere Tücken, die weiterhin da sind, ne, die es vorher auch schon gab, vor dieser ganzen energetischen Thematik. Also von daher würde ich sagen, nehmt erstmal die einfachen Projekte, die Low-Hanging-Fruits, überlegt dann, wie ihr es entwickeln könnt, weil dann ist auch nicht ganz so viel Druck drauf, das sofort zu 100% richtig entwickeln zu müssen, im Vergleich zu einem Objekt, was jetzt wirklich so schlecht ist, dass ja, dass man da eigentlich sofort handeln muss.
Ja, ja, weil ich glaube, was typischerweise passiert, auch an so einem Standort, auch in B-Lagen, Speckgürteln, die, glaube ich, ein super Einstieg sind, also eher die B-Lagen, gibt's ja viele Speckgürtel um die großen Städte und so. Was typischerweise passiert ist, ich suche dann so ein Mehrfamilienhaus, ich will einen guten Deal machen. Dann gucke ich, das kennt man auch, ja, ich bin gerade dabei, gebraucht ein Auto zu kaufen mal wieder und da hat man die gleiche, man guckt dann, ah ja, was kriege ich denn fürs Geld? Und dann guckt man nach so einem Modell und so heute guckt man jetzt nach einem Mehrfamilienhaus in Wittenberg und die allergünstigsten, die man findet, die rechnen sich auf dem Papier gut, aber haben dann wahrscheinlich genau dieses Problem, dass sie irgendwie vielleicht, ich nenne es mal energetisch komisch verbastelt sind, also Gasetagenheizung oder irgendwas, was extrem schwer zu fixen ist und einen sehr großen Aufwand nach sich zieht und nicht in diese Falle zu tappen und zu sagen, nee, ich gebe mir lieber die Mühe, suche eins, was schon ein bisschen besser ist von den Ausgangsvoraussetzungen, vielleicht ein bisschen teurer angeboten ist, aber ich mache mir die Mühe, mehrere davon zu suchen und runter zu verhandeln, bis ich bei einem wirklich einen guten Deal mache. Das lohnt sich dann, weil da ist nachher, da kann man viel Geld verlieren, wenn man dann das Allerschlechteste nur kauft, um schnell was zu kaufen, weil man sich nicht genug Mühe gegeben hat, das runter zu verhandeln.
Ja, auch da kann ich nur sagen, auch von diesem anfänglichen, also man hat ja diese Ahnung noch nicht so, das Technische und da kann man gerne in die Podcast-Folge von uns davor nochmal reinhören. Da sind wir auch mal auf einen Deal eingegangen, wo wir halt, glaube ich, auch viel Feder gelassen haben. Das ist jetzt immer noch ein guter Deal im Nachhinein, weil wir ihn dann noch wieder entwickeln konnten. Aber vor allem am Anfang hilft es, glaube ich, auch mal einen Experten notfalls mitzunehmen. Vor allem, wenn ich ein Mehrfamilienhaus am Anfang kaufe, wo ich das Know-how noch nicht so habe. Ich glaube, dann nochmal für einen Gutachter, für irgendeinen Sachverständigen, für einen Energieberater, da irgendwie einen Tausender auszugeben, dass der da mitkommt zur Besichtigung, ist, glaube ich, am Ende auch ein gut investiertes Geld. Weil mit einem Mehrfamilienhaus, da kann natürlich viel passieren und die Summen sind ganz schnell deutlich größer als bei einer Eigentumswohnung, wenn ich da irgendwas nicht auf dem Schirm habe. Und da gibt's keine WEG dahinter, wo 10 andere Leute drin sind, die vielleicht auch Ahnung haben und somit dann so eine Schwarmintelligenz sich entwickelt, sondern dann muss ich die Entscheidung treffen. Ich muss einschätzen können, ob das ein Deal ist oder nicht. Und da hilft's, glaube ich, auch immer, sich dann auch Experten dazu zu holen. Von daher, ja, Mehrfamilienhaus ist schon nochmal ein anderes Game als eine Eigentumswohnung.
Ja, ja. Okay, dann lass uns mal drüber sprechen, wie dein Bestand, also erstmal die 114 Einheiten, sind das Häuser oder viele Einzelwohnungen oder wie teilt sich das auf?
Also es sind tatsächlich auch ein paar Einzelwohnungen. Ich würde denken, dass so ein, ja, so 20-30% ungefähr Einzelwohnungen sind. Der Rest jetzt inzwischen Mehrfamilienhäuser. Was uns natürlich enorm auch nochmal gepusht hat, ist dieses Co-Investment, was der ein oder andere Hörer vielleicht in einer der letzten Folgen mit Tobias Christiansen da auch gehört hat, in Luckau. Da haben wir jetzt vor kurzem 80 Wohneinheiten gemeinsam gekauft. Und das ist natürlich auch nochmal ein riesen Push gewesen. Das war auch ein Deal, den ich am Anfang hätte nicht so kommen sehen, wo ich am Anfang auch sehr, sehr skeptisch war, auch wieder Standortgeschichte, energetische Situation etc., wo wir das alles durchgescreent haben, natürlich mit unseren Experten und dann überlegt haben, wie kann dann ein Business Case draus werden. Also von daher, so ist das alles entstanden. Das heißt, man kann sagen, sowohl natürlich über dieses Co-Investment in meinem Vater, aber dann natürlich auch andere Co-Investments, wie zum Beispiel mit Tobi, weil ich auch sehr von überzeugt bin, dass Netzwerk eine sehr, sehr wichtige Sache ist, und dann ergeben sich viele spannende Dinge auf dem Weg und so unter anderem halt auch dieses große Projekt.
Ja, dann lass uns mal anfangen mit deinem Papa und dann mit dem Tobi-Deal weitermachen, der mit 2,6 Millionen ja wirklich groß ist. Aber fangen wir mal kurz vorne an. Du kaufst deine ersten Wohnungen. Du bist wahrscheinlich schwer finanzierbar mit 21, ohne dass du eine feste Anstellung hast. Was hat dein Papa beigetragen und wie muss man das stricken, dass das funktioniert?
Ja, genau. Also wir konnten uns so ein Stück weit ergänzen, weil er schon älter war. Das heißt, wie gesagt, vielleicht die Tilgung höher geworden wäre. Gleichzeitig hatte er aber das Kapital, was er vorweisen konnte, erstmal an der Bonität, um für eine Bank finanzierbarer zu sein. Das heißt, wir haben dann irgendwie so eine Mischung aus meinem Alter und seinem Kapital vorweisen können für die Bank. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass Geld irgendwo geflossen ist, geschenkt wurde oder so, sondern es geht halt erstmal darum, der Bank gegenüber überhaupt lukrativ zu sein, dass die überhaupt Bock haben, eine Finanzierung zu machen. Und dann haben wir klassisch eine GbR gemacht. Er hat dann anfänglich ein Darlehen auch mit eingebracht, um das Ganze ins Laufen zu bringen. Das heißt, wir haben das immer versucht, auf einer ebenbürtigen Ebene zu machen. Das heißt, dass da nicht irgendwie Geld verschenkt wird in dem Sinne, sondern dass das halt wirklich sauber getrennt wird und er dann natürlich auch wieder sein Kapital daraus bekommt und da überdimensional oder vor allem am Anfang mehr von profitiert, mehr rausholen kann aus den Projekten, um das auch wieder zurückzubekommen. Und so sind wir dann in die Objekte gestartet und haben in der Konstellation erstmal die ersten Wohnungen und zwei Mehrfamilienhäuser gekauft.
Okay. Also ich fasse nochmal zusammen, weil das ist ein Modell, was durchaus kopierbar ist. Also ich bin extrem beeindruckt davon, wenn du mit 21 startest und heute an dem Punkt stehst, ist einfach verrückt und Wahnsinn, wie sich das auszahlen wird. Ich meine, du bist jetzt 24 und so und jetzt genau jeder, der zuhört und sagt, ich bin jetzt gerade noch Azubi, ich will das auch machen. Wo ist das Modell kopierbar und wo vielleicht nicht? Also erstmal agiert dein Papa als ein Co-Investor, wie das auch total üblich ist. Wir haben selber sehr, sehr ähnlich gestrickte Co-Investments. Es funktioniert so, dass einmal dein Papa gut ist für die Bonität, wie du beschrieben hast, und dann gehst du trotzdem zur Bank, und das hast du gemacht. Na, du hast die Deals gesucht, du bist zur Bank gegangen, hast die Deals vorgestellt und hast gesagt, ich will darauf eine, sagen wir mal, 100% Finanzierung oder 80 oder 90, was auch immer möglich war, hängt auch vom Objekt ab und so weiter, vom Standort. Und dann fehlt ein Eigenkapitalteil, den gibt dein Papa rein in die Gesellschaft und die Gesellschaft muss aus laufenden Erträgen vermutlich diesen Eigenkapitalanteil wieder zurückbezahlen. Also es ist wie quasi auch eine weitere Finanzierung noch, die die Gesellschaft tragen muss. Deswegen sagst du auch, da wurde jetzt kein Geld geschenkt. Und so ein Deal kann man theoretisch und praktisch als 21-Jähriger machen, natürlich auch als 30-Jähriger, ja, oder als 40-Jähriger, indem man sich Co-Investoren sucht, mit denen man das macht. Ich glaube, wir machen es selber ähnlich in unseren Co-Investments, ja, wo wir oft in der Rolle von deinem Papa sind, und gerade unser größtes Co-Investment mit Bodo und Martin, wo wir den ganzen Bestand eigentlich haben, und ein Großteil unseres Bestandes funktioniert auch so. Wir sind mittlerweile mit denen zusammengewachsen, fast wie Familie, ja, weil du bindest dich ja bei Buy and Hold auf ein Leben lang. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Da das dein Papa ist, habt ihr natürlich eine extrem nahe Verbindung und dann kann man so ein Co-Invest machen. Ich würde nicht hingehen, jemand, den ich gerade eine Woche kenne, und sagen, jetzt machen wir mal für 30 Jahre Buy and Hold zusammen. Aber man kann klein starten, auch mal mit einem Handelsdeal oder mit einer kleinen Wohnung, und kann das ausprobieren und kann so zusammenwachsen. Und dann funktioniert dieses Modell auch als Wachstumsturbo für jemand, der noch sehr jung ist.
Ja, da auch vielleicht zwei Sachen. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal bei Null starten würde, das ist natürlich, klar, kann man auch nicht vergleichen. Ich will auch an der Stelle immer nochmal sagen, ich bin mir dessen bewusst, dass ich da sehr viel Glück hatte, dass ich auch auf dieses Wissen von meinem Vater zurückgreifen konnte, ne? Da auch einen jemanden zu haben, mit dem man mal brainstormen kann, überlegen kann und so weiter, ne? Also ich will das nicht relativieren, dass das ein wichtiger Startfaktor ist. Aber auch da, wie du angesprochen hast, ein Co-Investment aufzubauen, im Netzwerk zu gucken, wer Wer nimmt nicht so viel Zeit gerade auf, möchte aber auch investieren? Wie schafft man da einen Interessensausgleich? Da findet man, glaube ich, auch spannende Konstellationen. Oder auch, was wir dann auch mal gemacht haben, ein Verkäuferdarlehen, ne, um jetzt nicht weiter Eigenkapital aufnehmen zu müssen, dem Verkäufer zu sagen, okay, du gibst uns noch ein Darlehen praktisch mit rein, sodass wir es einfacher finanziert bekommen, praktisch den Eigenkapitalanteil, den die Bank nicht finanziert, und somit kann man auch Eigenkapital schonen. Also es gibt da schon Mittel und Wege, wie man das Ganze dann skalieren kann.
Ja, und rede dich nicht zu klein. Also wenn ich jetzt 10 Azubis folgende Ausgangssituation gebe und sage, hier ist ein Co-Investor, der gibt dir Bonität und einen kleinen Teil, also einen EK-Anteil von 10%, 20%, 30%, was auch immer für den Deal nötig ist, gibt er dir am Anfang für den ersten Deal, und zwar bei dir nur der erste Deal, ne? Danach hast du selber Eigenkapital mit reingegeben in die Deals, hast du mir erzählt.
Ja? Genau, also kam auch viel natürlich wieder zurück aus den Deals. Wir haben dann auch mal 1-2 Sachen verkauft oder so, und dann sind wir da relativ gleichberechtigt jetzt, aber auch weiterhin in dieser GbR-Konstellation, dass wir gemeinsam investieren. Also ja, das ist gleich geblieben.
Nochmal, ich gebe den 10 Azubis die Ausgangssituation. Da ist der Co-Investor, der gibt dir quasi diesen Bonitätsstart einmal, aber du musst den ganzen Rest selber tun und du musst auch all dieses Geld erwirtschaften, zurückbezahlen und darauf eine gute Rendite machen, sonst funktioniert das Spiel nicht. Du musst das unternehmerisch komplett umsetzen. Dann weiß ich nicht, wie viele von den 10 das überhaupt wirklich hinkriegen. Wahrscheinlich einer oder zwei, die sich halt wirklich Mühe geben. Und das ist also ganz, ganz toll, ne? Und ja, es ist schwerer, wenn man dann jemanden suchen muss, der nicht der Papa ist. Aber trotzdem auch das geht. Und ich kenne viele, die auch das gemacht haben. Also die schon sehr jung über Co-Investments dann gut gewachsen sind. Also ja. Okay, nächstes Co-Invest, sehr groß. 2,5, bisschen mehr Millionen. Das ist bei Magdeburg, ne? Ein Objekt.
Nee, Luckau ist tatsächlich südliches Brandenburg. Also man kann sagen, so, ja, genau die Mitte zwischen Dresden und Berlin so ungefähr.
Ah ja, also, okay. Sieht man, genau, wie gut ich mich auskenne, ja. da steht jetzt nur 10% Mietrendite beim Kauf, jetzt 13% Mietrendite. Das ist eine unfassbar gute Rendite, wird aber mit Sicherheit durch ein Standortrisiko eingekauft. Kann ich mir nicht anders vorstellen, aber erklär mal, wie das Projekt so läuft.
Ja, also am Anfang war ich, wie ich vorhin, glaube ich, auch schon mal angerissen habe, auch etwas skeptisch, weil, na klar, irgendwie südliches Brandenburg klingt sehr ländlich und klingt sehr risikobehaftet. Dann ist für mich auch immer so Hochschulstandorte eigentlich auch ein Must-Have gewesen und so weiter. Und deswegen habe ich dann auch erstmal zu Tobi gesagt, ja gut, wollen wir das wirklich? Also hilft uns das jetzt? Wir hatten vorher schon eine GbR gegründet, wir wollten dann auch gemeinsam was machen und haben dann nur das passende Objekt gesucht und dann aber immer weiter, dann haben wir Testannoncen geschaltet, dann haben wir mit der kommunalen Politik gesprochen, dann haben wir geschaut, okay, da ist eine enorme Nachfrage nach. Wir waren die einzige Immo-Scout-Annonce in ganz Luckau. Wir hatten da
normale Vermietung.
Genau, normale Vermietung, ganz, ganz normale, sind so Mehrfamilienhausblöcke in der Blockbauweise, sage ich mal. Und wir hatten da auf einmal irgendwie hatten wir eine riesen Nachfrage an einem Wochenende von 30, 40 Anfragen, die auch direkt Unterlagen zum großen Teil geliefert haben und so, was du für so einen Standort, ja, also kennen wir zum Beispiel von Wittenberg nicht so, dass die so verbindlich dann alle sind. Hatten da dann später bei den Besichtigungen auch Schlangen draußen in Luckau, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Vielleicht auch mal ganz spannend, haben wir eine kleine YouTube-Serie zu dem Deal auch gemacht, also auch da gerne mal bei Kalipe Immo auf YouTube nachschauen, da haben wir mal so durchgeführt, wie sind wir da rangekommen, wie war die Entscheidungsgrundlage, wie waren die Schritte, aber dann hat sich das halt immer weiter entwickelt, dass wir gemerkt haben, es ist, glaube ich, doch ein spannender Deal, der Einkaufspreis ist sehr gut, wir müssen nahezu kein EK mit reingeben, weil die Bank uns 110% finanziert und das auch noch in der heutigen Zeit. Der Sanierungszustand war in Ordnung. Wir müssen da jetzt noch was machen. Wir haben da jetzt auch schon einiges von dem Kapital, was wir von der Bank noch mitbekommen haben, auch schon reinvestiert. Aber man muss sagen, diese Mietentwicklung ist jetzt erstmal nur über die Leerstandsbehebung gewesen. Also wir haben noch nichts gemacht. Es ist noch heute noch kein Mieterstrom drauf. Dafür haben wir den Deal erst zu kurz. Es ist noch keine Miete entwickelt worden, es ist sonst nichts gemacht worden. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwo dann bei 14% und dann beginnen wir aber eigentlich erst mit der richtigen Entwicklung. Also dann beginnt erst wirklich, Werte zu heben und nicht nur Leerstand zu beheben.
Wie viel müsst ihr reinstecken? Ich meine, ihr habt für 500 Euro auf den Meter gekauft, das ist nicht sehr viel. Wie viel müsst ihr reinstecken?
Ja, also ich denke mal, ich klammere jetzt mal Mieterstrom ein Stück weit aus, weil das wird ein extra Darlehen sein, ein extra Invest und das trägt sich dann auch selbst. Das heißt, das will ich jetzt hier mal so ein Stück weit ausklammern. Aber ich denke, am Ende des Tages werden wir jetzt im ersten Step auf jeden Fall mal mindestens 100, 120.000 dann reingesteckt haben nochmal.
Aufs gesamte Haus?
Ja, jetzt erstmal, ne? Also Fassade ist in Ordnung, Dach ist noch relativ neu in Anführungszeichen. Heizung wird sicherlich irgendwann mal kommen, das will ich jetzt aber, also das wird ein größeres Thema, auch weil da die kommunale Wärmeplanung auch überlegt, sozusagen Nahwärmenetz zu machen. Das heißt, das ist noch ein bisschen in den Sternen. Aber jetzt erstmal von den Renovierungen, da haben wir sehr, sehr gute Beziehungen aufgebaut vor Ort, haben die Renovierung mit pro Wohneinheit unter 10.000 Euro dann auch hinbekommen, was wir uns am Anfang hätten auch nicht so erträumen lassen. Also die günstigsten Wohnungen waren dann irgendwie bei 3.000, 4.000 und dann manche so um die 9.000 bis 10.000, wenn halt mehr zu machen war. Also da hat sich vieles zum Positiven entwickelt und jetzt wären aber sicherlich nochmal irgendwie, Stand heute, dann auch nochmal irgendwie 50.000 in kleinere Maßnahmen reinfließen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da halt von Energieeffizienzklasse F anfangen, eine Kernsanierung machen, neu dämmen müssen, Dach neu machen müssen oder sonst irgendwas. Also es geht jetzt wirklich eher darum, das Objekt zu entwickeln und nicht, oder den Business Case zu entwickeln und nicht das komplette Objekt nochmal zu sanieren. Das heißt, das Invest ist jetzt erstmal vergleichsweise zum Anfangsinvest und dem Kaufpreis relativ beschränkt.
Ja, ja. Ja, ich mache mal eine Zahlenspielerei. Ich habe jetzt ausgerechnet, ihr habt da circa 360.000, 370.000 Euro Miete im Jahr, wenn das ein 14%er ist, wo du gesagt hast, wo das jetzt quasi schon safe hingekommen ist, gerade ist es bei 13. So, jetzt gehen wir mal also davon aus, 370.000 Euro Miete im Jahr. Wenn du gesamt in das Objekt 3 Millionen finanziert hast, ihr habt jetzt irgendwie 2,6, dann kannst du sagen, 150. Ich bin jetzt mal ganz großzügig und sage, ihr finanziert das, aber ihr müsst jetzt 3 Millionen finanzieren mit einer 6% Annuität. Dann würdet ihr 180.000 Euro an die Bank bezahlen bei 370.000 Einnahmen. Wenn das jetzt schief geht und ihr müsst nochmal 250.000 mehr reinstecken, ist eure Annuität 195.000 Euro. Also ich will nur aufzeigen, das wirkt schon so, als ob da echt Platz ist. Selbst wenn das nachher 3,5 Millionen gekostet, habt ihr 210.000 Euro Annuität und immer noch 370.000 Euro Mieteinnahmen, die ja auch noch steigerbar sind, wie du sagst. Ja, cool. Also toll. Und das war möglich von der Größenordnung her, so eine große Finanzierung zu bekommen, weil ihr das gemeinsam gemacht habt mit Tobi.
Genau, richtig. Dann war der Deal von der Bank wurde auch sehr gut eingewertet. Man muss sagen, natürlich bereiten wir sowas dann auch entsprechend vor. Tobi ist ja selbst auch Finanzierer. Das ist natürlich dann auch immer noch gut in der Konstellation. Wir wussten dann zum Beispiel, dass die Kommune das komplette Wohngebiet dort neu machen wird, neuen Spielplatz bauen, neue Straße bauen wird, dann halt dieses Nahwärmenetz, also dass da eine enorme Entwicklung auch noch stattfinden wird, wo wir keinen Cent für bezahlen müssen. Das heißt, da war noch einiges dann, was jetzt noch mit reinkam. Wir haben dann natürlich auch Mieterstrom gepitcht, gesagt, hey, das können wir dann auch noch mitmachen, die und die Möglichkeiten. Wir haben diesen Pfad mit aufgezeigt von der Entwicklung her und somit haben wir dann tatsächlich, die Summe hat schon ganz gut hingekommen, auch vom eine 110% Finanzierung oder ich glaube sogar noch vielleicht ein bisschen mehr bekommen da drauf, was für die Zeit für mich auch nochmal eher unüblich war, wo ich dann auch gesagt habe, okay, also wenn auch die Bank, nachdem wir jetzt unsere Gedanken geändert haben, wir gesagt haben, okay, ist vielleicht doch spannend, dann noch das Ganze von der Kommune kommt und dann die Bank auch noch sagt, dass das so viel wert ist, dass sie da 110% Finanzierung drauf geben, dann können wir gar nicht so falsch liegen vielleicht. Zumindest Stand heute hat sich das auch ein Stück weit bestätigt.
Toll. Also genau, ich drücke alle Daumen. Ist natürlich Geschmackssache vom Standort her, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit ist das weg von Berlin?
Also du fährst schon eine Stunde ungefähr mit dem Auto. Also das
aber das geht ja noch. Also ich wollte auch dich fragen, Berlin-Speckgürtel, da haben wir ja auch sehr viel investiert. Wie weit geht der für dich? Also eine Stunde Fahrzeit, oder?
Nee, definitiv nicht. Also ich würde nicht sagen, dass Luckau Speckgürtel ist. Das läuft für mich jetzt mal unabhängig davon. Gibt es andere wirtschaftliche Faktoren, warum das in Luckau vielleicht ganz gut aufgehen kann. Aber ich würde jetzt maximal, sage ich mal, im Süden noch bis Luckenwalde mit ganz viel Hängen und Würgen gehen. Ja. Ne? Also das ist schon eigentlich nicht mehr Speckgürtel, aber man merkt, dass Berlin da schon seinen Einfluss auf die Kaufpreise hat. Aber eher theoretisch noch ein bisschen nördlicher. Also Luckau ist für mich definitiv nicht mehr Speckgürtel.
Ja, okay. Also das ist, finde ich, auch die Aufgabe bei dem Deal. Das ist schon von der Lage her so, da musst du jetzt auch solche tollen Mietrenditen hinkriegen, weil das wäre schon gut, wenn du da wirklich in den nächsten 10, 20 Jahren richtig, richtig Cashflow machst. Weil da würde ich jetzt nicht bei der Hand dafür ins Feuer legen, dass in 30 Jahren das ein super Vermietungsstandort ist. Aber schwer zu sagen.
Ja, also okay. Definitiv.
Okay, jetzt erzähl nochmal mit Finanzierung. Also von deinen 114 Wohnanleitungen, du hast einen spannenden Punkt hier, der im Vorgespräch auch gesagt, der Track Record hilft sehr. Wie war das, als du dann mehr und mehr Wohnungen findest? Also von den 114 Einheiten sind 80 Einheiten dieses große Objekt.
Genau.
Und das andere, da hast du gesagt, sind auch irgendwie einige Wohnungen dabei. Die hast du verteilt über Chemnitz auch, Wittenberg, genau. Halle, Leipzig.
Genau.
Okay, erzähl mal, wie du die finanziert hast und was da deine Learnings waren.
Ja, also wir haben natürlich auch da so eine Investorenbroschüre von Anfang an, die entwickeln wir auch immer weiter. Also mein Ziel ist auch immer, dem Banker dann vielleicht meinen am Anfang fehlenden Track Record über Professionalität aufzufangen. Jetzt über die Zeit haben wir natürlich den Track Record, da hilft dann natürlich auch wieder der Co-Investor. Das heißt, ich konnte meinen Vater natürlich in der Broschüre sehr gut in Szene setzen, sagen, hey, ich bin jetzt der hier viel Zeit reinstecken kann. Ich habe die und die Sachen entwickelt, wir haben das und das energetische Know-how, wir haben jetzt hier mit Kalipe Immo, mit den Energieberatern und so weiter halt auch Experten mit dem Team, die wir für das Projekt nehmen können. Und wir haben aber auch die Erfahrung von meinem Vater, der schon sehr viele Immobilienprojekte auch selbst gemacht hat im Leben. Und da haben wir natürlich versucht, diese Story zu verkaufen. Und am Ende ist es auch gegenüber der Bank eine Story, die verkauft wird. So sind wir dann in die Finanzierung gekommen. Ich habe aber tatsächlich, auch wenn wir 2, 3 Bankkontakte haben, du hast gefragt ja nach der Finanzierung und den Wegen, mit dem Co-Host von unserem Podcast, den wir auch zu innovativen Themen machen, Immovation, wer da mal reinhören möchte, dem lieben Alex Blunk, der ist auch Finanzierer, mit dem haben wir sehr, sehr viel auch gemeinsam gemacht. Gibt's ja so ein bisschen zwiespältige Meinungen, soll ich einen Finanzierer mit reinholen oder nicht? Für uns würde ich sagen, hinten raus hat sich das ausgezahlt, auch vor allem in der Phase, wo es sehr, sehr heiß geworden ist, wo die Tage sehr lang geworden sind, wo die Skalierung uns auch sehr gefordert hat, dann jemanden zu haben, der da Profi drin ist, der das ein Stück weit für uns nutzen kann. Ist für uns dann auf jeden Fall auch ein Skalierungsfaktor gewesen. Und so konnten wir natürlich auch vor allem am Anfang, wo der Track Record noch nicht enorm war, einfach ein größeres Spektrum an Banken in kürzerer Zeit aufbauen, weil sich eine Person mehr oder weniger Vollzeit auf dieses Thema fokussieren konnte.
Ja. Niklas, wenn ich dich interviewe in 6 Jahren, dann bist du 30. Was glaubst du, erzählst du mir dann?
Ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich, du hattest es vorhin mal angespielt, mein Ziel war mal bis 2030, also nicht ganz deckungsgleich, beim Baujahr 2001, also 31 wäre ich dann 30.
Baujahr 2001, verrückt.
Da war immer mein Ziel 80 Wohneinheiten, das haben wir jetzt mit dem Projekt praktisch allein gerissen. Mein Ziel ist tatsächlich eher jetzt auch unser Hauptgeschäft, also Kalipe Immo da, so aufzubauen, dass vor allem in der Führungsebene das Ganze jetzt noch stärker wächst, dass so wie ihr ja den Schritt geschafft habt, dann irgendwann auch einen Geschäftsführer noch mit reinzuholen, das wird sicherlich bei uns auch irgendwann anstehen, auch vom aktuellen Wachstum her. Das heißt, da auch wieder ein breiteres Spektrum mit aufzubauen und weiteren Bestand aufzubauen. Aber ich würde dir jetzt Stand heute nicht eine Zahl nennen und sagen, also das sollen jetzt 300 Einheiten sein dann oder so. Also das würde ich jetzt so nicht sagen, aber mich da ein Stück weit noch mehr rauszunehmen, das wäre für mich von der ideellen Seite her ein großes Ziel. Das ist, glaube ich, auch ein realistisches Ziel da in den 6 Jahren. Also das vielleicht führen wir auch davor schon ein Gespräch und merken, dass wir auch das reißen konnten. Aber genau, das ist jetzt so mein nächstes Etappenziel.
Kannst du von dem Cashflow, der jetzt absehbar in den nächsten Jahren entsteht, aus den Immobilien, könntest du davon leben, unabhängig von eurem Business?
Jetzt vor allem mit dem neuen Deal wäre das vielleicht wäre das vielleicht möglich, aber ich bin da kein Freund von, das alles auszuschütten. Du hast es selber gesagt.
Du nicht, du bist ja jung.
Also wir lassen das alles drin. Wir leben wirklich nur von unserem Hauptgeschäftsfeld und wollen das Ganze dort entwickeln und uns darüber was aufbauen. Das heißt, theoretisch wäre es möglich. Ich finde es aber nicht clever, da jetzt die ersten Gewinne alle auszuschütten, denn Auch da kommen irgendwann, nicht jedes Objekt wird gleich mit Tag 1 angefangen. Ne? Also zu so einer Sanierungsstrategie gehört auch, dass nicht jedes Objekt in Jahr 1 angefasst wird. Das heißt, auch dafür braucht es dann wieder Kapital. Und deswegen wird das da drin gelassen. Denn am Ende ist Buy and Hold ein Long Game. Und das soll sich ja langfristig auszahlen und nicht zwischendurch dann irgendwie flöten gehen, weil man zu früh dachte, sich was auszahlen zu müssen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Niklas. Vielen Dank für deine Zeit. Mega, mega spannend. Und spätestens in 6 Jahren machen wir das nächste Update. Danke, Niklas. Ciao.
Danke dir auch, Marco.